bin voll ausgebildete Theologin, aber bin nicht in den Gemeindedienst gegangen. Also ich bin keine hauptberufliche Pastorin, sondern arbeite mit verschiedenen Verlagen und so. Also mache viel Arbeit am Schreibtisch und unterrichte ein bisschen beim BTI mit. Ist euch das eigentlich präsent, das Biblisch-Theologische Institut? Da wird gerade am neuen Prospekt gearbeitet, gibt es immer verschiedene interessante Themen. Genau, und da predige ich ab und zu einmal, sage ich mal so. Freue mich immer, wenn ich mal eingeladen werde, das ist dann auch was Besonderes. Und ich war ja nun letztes Jahr schon einmal hier und habe so gemerkt, dass ihr eine kleine, aber feine Truppe seid und habe Gott so gefragt, was ich euch mitbringen soll heute. Ich habe erst gebetet und dann habe ich auch die Elke gefragt, also die war erst meine Ansprechpartnerin für heute Morgen, bevor sie jetzt krank wurde. Und das hat dann so meinen Eindruck bestätigt. Und ich habe euch einen Text aus Offenbarung 3 mitgebracht. Ich möchte über die Gemeinde in Philadelphia sprechen, von der Jesus sagt, dass sie nur eine kleine Kraft hat. Aber in dieser kleinen Kraft steckt viel und sie bekommt gute Verheißungen. Und wenn jemand mitlesen will, ich behandle die Verse Kapitel 3 in der Offenbarung zwischen Vers 7 und Vers 13. Wer ein bisschen tiefer sich auskennt in der Bibel, die Offenbarung ist ja das letzte Buch, wo auch so die Zukunft in den Blick genommen wird. Und von den Leuten aus damals waren auch manche Dinge in der Zukunft, die für heute uns schon in der Vergangenheit liegen. Und am Anfang ist es so, dass 7 sogenannte Sendschreiben, also Briefe an verschiedene Gemeinden gingen, die es dort damals wirklich gab. Also die waren damals aktuell. Und Jesus selber spricht zu diesen Gemeinden, und zwar sehr unterschiedlich, weil diese Gemeinden in sehr unterschiedlichen Situationen sind. Und das ist immer spannend zu gucken, so mit welcher Gemeinde kann man sich eigentlich gerade identifizieren und was möchte Gott dieser Gemeinde sagen. Und es gibt Gemeinden, die werden auch ganz schön gerügt, also die kriegen ganz schön Tadel ab. Aber bei der Gemeinde in Philadelphia ist es eigentlich ein bisschen anders. Und es gibt so ein Schema, was immer so durchgegangen wird. Erst stellt Jesus sich vor, ich bin der so und so, und das sind auch immer ein bisschen andere Attribute. Dann spricht er zu dieser Gemeinde und sagt auch meistens, kriegt ihr einen Auftrag, und am Ende gibt es immer einen Lohn, wenn sie das wirklich durchhalten. Wer überwindet, der wird. Und dann kommen auch jedes Mal ein bisschen andere Formulierungen. Also in dieses Schema steigen wir heute ein für die Gemeinde in Philadelphia. Also Jesus erscheint dem Johannes. Ihr seid ja die Johannesgemeinde, dann kennt ihr euch vielleicht mit Johannes ganz gut aus. Der Johannes war der Jünger von Jesus, der damals noch besonders jung war und dadurch besonders lange danach noch gelebt hat. Und der am Ende, als die anderen Apostel alle schon tot waren, eine ganz wichtige Säule im Christentum oder im Reich Gottes war. Und der war damals dann in Kleinasien unterwegs, das ist die heutige Türkei. Und dann wurde er, oh Mann, das wackelt so sehr, ne? Ich darf mir nicht, ich will euch immer mal angucken, aber dann wackelt immer das Mikro. Also, der wurde irgendwann gefangen genommen, weil es immer enger für die Christen wurde und es immer stärker in Richtung Verfolgung ging. Am Anfang waren das noch an verschiedenen Lokalen, in verschiedenen Regionen. Und der Johannes wurde tatsächlich in ein Gefangenenlager gesteckt, über Jahre, auf die Insel Patmos. Und das war für die Gemeinde sehr schwierig, weil es so in so einem Widerspruch zu dem stand, dass Jesus doch jetzt der Herr ist und er doch alles eigentlich stärker ist als alle anderen Mächte. Und sie hatten auf der Erde und ihren Alltag hatten sie große Probleme durch ihren Glauben. Aber auf dieser Insel Patmos, wo er eben nicht zum Urlaub war, sondern im Gefangenenlager, erscheint Jesus ihm und zeigt ihm große, große Dinge, die in dieser ganzen Offenbarung, diesem letzten Buch der Bibel, aufgeschrieben sind und wo wir so sehen, bei Gott gibt es keine tote Zeit. Also wenn wir mit ihm sind, dann ist egal, wo wir sind, er kann da immer was draus machen. Und so spricht Jesus verschiedene Gemeinden an, die auch in diesem Bereich waren, in dem Johannes normalerweise auch wirkte. Also das sind 7 Gemeinden, wenn man auf die Karte guckt, die liegen alle in der Nähe von Ephesus, so in diesem Bereich der heutigen Türkei. Manche Orte gibt es auch heute noch. Und hier geht es an Philadelphia, also nicht in USA, sondern in der Türkei damals. Und Jesus stellt sich hier vor, das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Jesus stellt sich als der Heilige und Wahrhaftige vor und sagt, ey, ganz egal, wie schwierig das hier gerade ist, ich bin immer noch der, der über allem steht, der wahre Grund des Lebens ist, der heilig ist, der unantastbar ist. Und er sagt hier dazu sich, der die Schlüssel Davids hat. Und das ist so eine Formulierung, in der Offenbarung wird vieles so ein bisschen indirekt ausgedrückt, weil sie ja auch Angst haben mussten, wenn das jemand findet und dann könnte das gegen den Kaiser irgendwie als Propaganda verstanden werden. Der Schlüssel Davids, der Sohn Davids war ja als der Messias verheißen. Also die Leute wussten genau, wenn es um Davids Nachkomme geht, dann ist es der Messias. Also Jesus sagt, ich bin wirklich der Messias, ich habe die Schlüssel, das heißt, es gibt ein Haus meines Vaters und ich bin hier der Hausherr und ich habe die Schlüssel. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Denken erst, ja, klar, wissen wir. Und jetzt wendet sich Jesus an diese Gemeinde und sagt ihr, ich kenne deine Werke. Oder in einer neueren Übersetzung heißt, ich weiß, was du getan und geleistet hast. Und manchmal sind wir gerade in Deutschland so, wenn wir auf Werke denken, wir gleich, oh, ganz schwierig, wir dürfen ja nicht auf Werke setzen oder so. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern Jesus würdigt hier, was diese Gemeinde tut, wie sie lebt als Gemeinde und sagt, ich weiß das, ich sehe das alles. Deswegen ist diese Übersetzung, ich weiß, was du getan und geleistet hast, finde ich sehr in Ordnung, auch wenn es ein bisschen interpretiert ist. Und jetzt sagt er, der die Schlüssel hat von diesem Haus Gottes, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Es gibt eine ganz besondere Tür für dich. Und deine Kraft ist klein, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Und er sagt es so, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Oder in der Hoffnung für alle heißt, du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Da schreibt wieder eine neue Übersetzung, du hast dich unerschrocken zu mir bekannt. Also manchmal denken wir nach Namen verleugnen, ich habe ja nichts gegen Gott. Aber es geht schon darum, die wurden damals ja auch aufgerufen, bekennen sie sich zu Gott oder nicht. Und wenn sie sich zu Gott bekannt haben, zu Jesus, dann haben sie auch Probleme bekommen. Also Jesus lobt diese Gemeinde über alles, weil er sagt, ihr habt meine Worte bewahrt und ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Und deswegen, ihr habt nur eine kleine Kraft, aber ich sehe das alles und ich schätze euch und ich stehe hinter euch und ich werde euch neue Türen öffnen. Es wird nicht zu Ende gehen. Und jetzt kann man drüber nachdenken, was sind denn seine Worte? Ist es etwas ganz Bestimmtes? Ich glaube, es ist ja sehr grundlegend erstmal gemeint. Es gibt öfter mein Wort, Jesus sein Wort. Wir reden ja auch von seinem Wort, dann sprechen wir von der Bibel. Und ich denke, da geht es um diese grundlegende Haltung, dass wir die Bibel wirklich achten, auch gerade da, wo sie Dinge sagt, die uns vielleicht komisch vorkommen oder die irgendwie fremd für unsere Zeit sind, dass wir wirklich sagen, das ist Gottes Offenbarung und sie steht über dem, was unsere Zeit gerade so an Weisheit hat. Und manchmal ist es dann auch Arbeit rauszukriegen, wie kriegt man das denn übersetzt für heute, was bedeutet das? Aber diese grundlegende, wirklich die Bibel zu ehren und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du dort wirklich Dinge festgehalten hast, die dir wichtig sind, dass sie nicht einfach nur irgendwie so in so einem Durcheinander der Geschichte entstanden sind, sondern dass das wirklich die Schriften sind, die Gott immer wieder bestätigt hat und die wir auch brauchen, auch wenn sie vielleicht von der Sprache her manchmal ein bisschen alt sind und wir dann ein bisschen hintergucken müssen, worum geht es da eigentlich. Ja, und meinen Namen nicht verleugnet, ich weiß nicht, wie das für euch ist, ob es da überhaupt Probleme gibt, aber es gibt viele Länder heutzutage, da geht es genau darum, bekennen sich Christen zu Jesus oder sagen, schwören sie ihrem Glauben ab und wenn sie ihrem Glauben nicht abschwören, dann werden sie verhaftet oder ihre Kirchen werden niedergebrannt. Manchmal werden die Pastoren auch getötet. Und wir sehen, dass es hier so eine Situation ist bei denen, wo es sich so zuspitzt, wo es nicht so einfach ist, wo es nicht so noch so ein kleiner Zusatz ist, auch mit Gott ist irgendwie noch cooler im Leben oder komme ich noch besser zurecht, sondern es geht jetzt weiter in Vers 9, achte jetzt auf alles, was geschehen wird. Jetzt wird er sehr konkret für diese Gemeinde. Und er spricht davon, dass Leute zu ihnen kommen, die sagen, dass sie Juden seien. Aber er sagt, sie sind es eigentlich nicht, sondern Anhänger Satans. Das ist ein sehr hartes Wort. Und wir finden nicht mehr darüber. Wir können nur ahnen, worum es ging. Aber wir wissen, dass in der Zeit damals die Hauptangriffe gegen diese kleinen Gemeinden, die kamen eigentlich damals immer von den Juden. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Das ist nicht, weil Juden irgendwie bösere Menschen sind oder so, sondern weil es andere einfach überhaupt nicht interessiert hat. Im Römischen Reich gab es unendlich viele verschiedene Kulte und da konnte eigentlich erstmal jeder machen, was er wollte, solange er nicht den Kaiser in Frage gestellt hat. Und die Juden waren die, wenn wir gucken, wo Paulus unterwegs sind, die haben das kapiert, was da los ist, was Christen da für eine Botschaft mitbringen und wie sehr das ihre eigene Vorstellung von Gott in Frage stellt. Und deswegen war es damals wirklich so, dass die Probleme oft, die Christen bekommen haben, von den jüdischen Synagogen ausgingen. Nicht von jedem einzelnen Menschen, aber von diesen Synagogen, die diese Richtung bekämpfen wollten, die behauptete, dass der Messias jetzt gekommen sei. Und er sagt hier weiter, ich werde sie dazu bewegen, dass sie sich vor dir niederwerfen. Das klingt auch erstmal so, ich weiß nicht, wollen wir eigentlich gar nicht, oder? Also niederwerfen muss sich jetzt vor mir niemand. Aber es war damals so, die Juden, die haben in der Erwartung gelebt, dass sich alle Völker vor ihnen niederwerfen, weil sie ja den wahren Glauben haben. Das findet man auch in der Literatur von damals. Und Jesus sagt hier ganz klar, nein, sie haben es nicht verstanden. Ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg. Sie, es ist andersrum. Sie werden sich vor euch niederwerfen. Das heißt, er beruhigt sie. Ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg, der in Ewigkeit Bestand haben wird. Und dann sagt er noch etwas sehr Schönes, denn sie sollen erkennen, dass ich euch geliebt habe. Wir haben einen Gott, der nicht einfach nur sagt, ja, ist alles richtig, was du machst, sondern der uns wirklich liebt. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die damals, wenn sie so in dieser Verfolgung gesteckt haben, dass es wirklich auch nicht einfach für sie war. Dann kann man ja schnell mal denken, was ist denn jetzt mit Gott? Hat der mich irgendwie vergessen? Liebt er mich nicht mehr? Der weiß doch, wie ich leide. Und ich denke, da können wir uns gut einklinken. Es gibt so viele Probleme oder auch wirklich Leiden, die wir haben im Alltag. Wir haben jetzt auch hier von Krankheiten gehört. Das wird dann ja im Alter auch immer mehr. Es gibt auch ganz andere Leiden. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man in so einem Strudel von Leiden steckt und es ist alles nur anstrengend und Schmerz und man muss sich ständig die Zähne zusammenbeißen, um irgendwie sein Leben noch geregelt zu kriegen, dann wirkt Gott manchmal so fern. Und dann kann man sich fragen, Gott, also was ist denn jetzt? Du kannst doch eingreifen, warum machst du das denn nicht? Warum ist es alles so schwierig? Und ich glaube, es ist so eine Lage, in die Jesus sagt, nein, auch andere werden erkennen, dass ich euch liebe. Es ist nicht irgendwas kaputt zwischen uns, auch wenn das Leben gerade schwierig ist. Ich liebe euch und ich sehe das, was ihr die ganze Zeit erlebt. Und ich stelle mich zu euch, wenn ihr mich nicht verleugnet, wenn ihr an mir dranbleibt, wenn ihr euch weiter zu mir stellt, dann stelle ich mich auch zu euch. Und dann wird es sogar Momente geben, wo andere das erkennen werden. Und man kann auch überlegen, ob es vielleicht darum geht, dass doch Menschen aus dieser jüdischen Synagoge Jesus noch als ihren Messias angenommen haben und dann ganz konkret in diese christliche Gemeinschaft übergewechselt sind und deswegen sozusagen ihnen ihre Anerkennung jetzt geben. Aber ich denke, im Größeren geht es einfach darum, dass wir uns nicht verwirren oder irritieren lassen, verunsichern lassen, wenn in unserem Leben nicht alles so glatt läuft. Und manchmal denken wir, ja, aber Gott könnte das ja alles lösen. Warum macht er das nicht? Warum ist es so schwierig? Und da sehen wir hier ganz deutlich, wie im ganzen Neuen Testament, es ist nie die Verheißung, wenn du jetzt mit Gott lebst, dann wird alles einfach. Was hätten wir oft so gerne? Und dann, je mehr wir diese Kraft Gottes kennen und auch erleben, dass Gott manchmal wirklich Wunder tut, desto schwieriger wird es ja auch, das zu verstehen, warum das manchmal geschieht und manchmal nicht. Und richtig verstehen können wir es oft auch gar nicht. Das wäre so, als ob wir irgendwie Gott ins Hirn gucken würden. Das ist oft für uns total rätselhaft, warum er manchmal sehr stark auf Gebete reagiert und manchmal nicht. Aber lasst uns nicht davon abbringen, Gott zu vertrauen, weil das Gebet macht immer einen Unterschied. Und wenn es dazu führt, dass er wieder unser Herz erreichen kann und dir wieder sagen kann, ich habe dich geliebt und ich weiß, dass du nur eine kleine Kraft hast, ich kenne deine Grenzen, ich weiß, dass das echt schwer gerade für dich ist. Und ich erwarte nicht irgendwas Großes, was du nicht kannst. Und da denke ich so auch an eure Gemeinde. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht denkt ihr manchmal auch irgendwie, müssten wir mehr machen, dann würde das hier alles wieder brummen. Oder oh, was andere Gemeinden alles so schaffen und die haben so viele verschiedene Bereiche und es klingt so toll alles und wir haben die Kraft dazu im Moment gar nicht. Und das finde ich so gut, dass unser Gott einfach, dass wir dem nicht irgendwas vorweisen müssen, sondern der sieht unsere Lage ja, der weiß genau, wie viel Kraft wir haben. Und ich denke da manchmal an das Gleichnis von diesen verschiedenen Pfunden oder Talenten, wo es den einen gibt, der hat 5, einer hat 2, einer hat 1 und die sollen mit diesen Talenten arbeiten, also die sollen das einsetzen, was sie bekommen haben und am Ende wird nicht der mit den 5 gelobt, dass der hinterher so viel mehr hat und der mit den 2 hat ja weniger, sondern die werden alle, die damit mit dem, was sie hatten, die das eingesetzt haben, die werden gelobt. Und nur der nur 1 hat und sagt, ja, damit kann man eh nichts anfangen, das ist ja viel zu wenig, der hat das einfach vergraben und hat gedacht, Gott ist sowieso ein bisschen komisch, also der Herr, der wird irgendwann kommen und das, also der hat ihm nicht vertraut und der wird getadelt. Und wir sehen da so ganz klar, dass Gott nicht irgendwie so einen Maßstab in der Hand hat und alle nach dem gleichen Maßstab misst, sondern dass er jeden an seinen eigenen Möglichkeiten misst. Den, der 5 Talente hatte, misst er an diesen 5 und den, der 2, misst er an den 2. Und er will einfach, dass das, was wir haben, dass wir das auch verwenden. Und das finde ich so hilfreich. Bodo hat das kurz gesagt, ich sitze hier, weil ich nicht lange stehen kann. Ich wollte auch das Lied nicht vor der Predigt haben, weil ich dann erschöpft bin, wenn ich predigen muss. Ich habe selber persönlich eine wirklich starke Erschöpfungskrankheit. Also ich werde auch nach diesem Gottesdienst dann wieder einen Tag wahrscheinlich im Bett liegen. Und ich habe das schon sehr lange, seit ich 17 bin. Das ist im Prinzip das, was Leute jetzt mit Long-Covid bekommen, die nicht wieder gesund werden. Das habe ich schon nach einem Virus eben vor 35 Jahren bekommen. Nein, nicht ganz. 32. Und das war alles ganz schwierig in meinem, also das ganze Studium habe ich fast nur auf dem Sofa gemacht und musste mir immer irgendwie Dinge mitbringen lassen. Und meine ganze Berufstätigkeit ist eine einzige Notlösung, weil ich eben keine normalen Jobs machen kann. Aber ich erlebe das immer wieder, ich stelle mich darauf, dass Gott mich nicht vergleicht mit anderen. Ich mache das oft genug, das ist so schwer, ja. Und dann vergleiche ich mich mit denen ich zusammen studiert habe, wo die jetzt alle sind. Und dann finde ich das immer so wenig, was ich schaffe. Und mein Leben ist auch wirklich anders gelaufen. Das werde ich auch nicht schönreden. Aber ich weiß, dass Gott der ist, der meine Voraussetzungen sieht. Auch wenn Menschen das manchmal nicht ganz verstehen. Das sieht man ja auch Leuten nicht so an. Und so ist auch für Gemeinden. Man kann ja von außen denken, warum machen die jetzt nicht das und das und das? Können sie doch mal machen. Aber Gott kennt eure Situation und er weiß genau, was euch das kostet, das alles so aufrecht zu erhalten. Dass hier so ein Gottesdienst läuft. Und bestimmt macht ihr euch ganz viele Gedanken über die Zukunft. Und da wünsche ich euch, dass Jesus euch zeigt, welche Tür er für euch geöffnet hat. Wo es weitergeht. Das ist eure Tür und da könnt ihr durchgehen und das werdet ihr auch schaffen. Und wir sehen hier, wie der Blick von Jesus, der hier in dieser Vision erscheint, wie er auch in die Zukunft geht. Und er lobt sie noch mehr. Er sagt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Und da sehen wir es, sein Wort, vorher hieß es einfach nur, ihr habt mein Wort bewahrt. Jetzt ist sein Wort von der Geduld, das sie bewahrt haben. Und ich vermute, dass es um diese ganze Lehre geht, dass Jesus sagt, ja, es wird nicht alles gleich aufgelöst, sondern ich werde irgendwann wiederkommen und dann wird alles gut. Und bis dahin warten wir auch immer ein Stück weit auf Gott, auch wenn wir ihn jetzt schon erleben. Aber verglichen mit dem, was noch kommt, ist es ja wirklich winzig. Und er stellt ihnen das jetzt nochmal vor Augen, was auf sie wartet. Und das zeigt ihnen, dass es sich lohnt, wirklich dabei zu bleiben, auch wenn man in der Gegend vielleicht dadurch vielleicht den Kürzeren zieht oder denkt, warum mache ich das eigentlich? Andere haben es viel leichter im Leben. Und er bringt jetzt einen sehr großen Horizont hinein. Er sagt in Vers 10, deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen zu prüfen. Und da kann man sich jetzt fragen, ist er schon bei dem, was am Ende passiert? Es ist auf jeden Fall so, dass damals wirklich, als Johannes diese Offenbarungen empfängt, da brach die erste Christenverfolgung los, die im ganzen Römischen Reich stattfand. Vorher gab es immer nur so einzelne Pogrome in verschiedenen Orten oder auch als Nero Rom wahrscheinlich selber angezündet hat und dann die Christen dafür, also ihnen das angelastet hat, dann war das halt in der Rom-Region, dass dann Christen verfolgt wurden. Aber hier, wir wissen ja nicht ganz genau, in welchem Jahr die Offenbarung dann aufgeschrieben ist, aber dann war der Domitian der Kaiser, und das war der erste Kaiser, der im ganzen Römischen Reich Christen hat verfolgen lassen. Auf diesem Hintergrund ist diese ganze Offenbarung nicht, oh, ihr müsst jetzt Angst haben, dass es irgendwann ganz ätzend wird, alles im Leben, sondern es ist schon ganz schwierig und ich zeige euch, dass ich immer noch Herr bin und dass ihr auf der richtigen Seite steht und dass ich alles sehe, was ihr jetzt erlebt und dass es sich lohnt, durchzuhalten. Also vor diesen Horizont stellte auch diese Gemeinde, die das gerade an ihrem Ort eben auch erlebt, dass diese jüdische Gemeinde ihnen richtig Probleme macht. Und dann sagt er, ich komme schnell und unerwartet oder ich komme bald. Und da merken wir, es vermischt sich irgendwie, dass es oft im Neuen Testament, dass es nicht so klar ist, was zählt jetzt für die allerletzte Zeit und was ist jetzt gerade. Und damals dachten ja auch viele, dass es gar nicht mehr lange geht, dass Jesus sehr bald wiederkommen wird. Aber wir sehen hier auch, das Wort heißt auch einfach, ich komme schnell, das ist Tachy, das ist unser Tacho, also da geht es einfach um Geschwindigkeit. Also ist die Frage, ob er wirklich ihnen gesagt hat, hier, ich komme jetzt ganz bald und alles, was danach passiert ist, war irgendwie ein Missverständnis, sondern er kommt wie der Dieb in der Nacht, das hat er selber gesagt. Man weiß es nicht und es ist nicht so, wenn man denkt, es sieht alles gar nicht danach aus, die Welt sieht gerade so anders aus, dass er deswegen weit weg wäre. Sondern wenn er kommt, dann kommt er. Und diese Tür, die er